Nun, ein englisches Schiff scheiterte in der Nähe einer Insel des Stillen Ozeans und die Schiffbrüchigen fanden Aufnahme bei den Eingeborenen. Und der gestrandete Kapitän wurde vom Häuptling in seiner Hütte bewirtet. Und der Engländer, der ein Spötter war, sah die Bibel so in der einheimischen Sprache in dieser Hütte bei dem Häuptling liegen. Und dann halt, wie als Europäer sich das gewohnt ist, verlachte er und sagte, ja, dieses törichte Buch und an das glauben wir seit der Aufklärung eh nicht mehr. Das ist eh was von gestern, wer glaubt schon daran? Und dann sagte der Häuptling dem Kapitän, Kapitän, spotten Sie nicht über dieses Buch, denn es hat Ihnen heute das Leben gerettet. Bevor dieses Buch in meine Hütte kam, blieben die Schiffbrüchigen nie am Leben. Wir haben sie alle umgebracht. Seit wir dieses Buch kennen, überleben alle Schiffbrüchigen. Das Buch hat ihr Leben verwandelt. Es ist so, die Bibel verändert unser Leben. Denn in der Bibel, von was spricht die Bibel? Was ist das Hauptthema der Bibel? Liebe. Liebe, noch etwas konkreter bitte. Jesus. Genau, da vorne steht's. Jesus. Jesus ist das Hauptthema, weil Jesus verändert das Leben. Es ist ja nicht die Bibel, die uns verändert, sondern es ist Jesus, der uns verändert. Und darüber berichtet uns natürlich die ganze Heilige Schrift, über dieses Erlösungswerk Gottes. Und nun im letzten Teil dieses Sonntagsquattros über Jesus schauen wir nochmals genauer hin, was Jesus in unserem Leben bewirkt. Jesus, der Friede meines Lebens. Für die Christen in Kolosse ist es nicht selbstverständlich, dass sie mit Gott in Frieden leben können. Denn früher war das bei ihnen ganz anders. So wie bei diesem Häuptling, der bevor er mit Jesus in Begegnung kam, halt alles Fremde beseitigte. Und Paulus sagt, früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Als langjähriger Christ könnte man das mit den Jahren vergessen, was wir getan haben. Den Frieden, den wir mit Gott haben könnte, auch bei den Kolossen und auch bei uns, wie selbstverständlich werden. Ihr wisst ja, wie das geht mit der Selbstverständlichkeit. Früher hatte man die Toiletten in einem Mietshaus, das gibt es übrigens heute noch, ich glaube sogar in Zürich, aber in anderen Ländern noch mehr, da war die Toilette nicht in der Wohnung drin. Das ist für uns heute unvorstellbar. Das Bad schon gar nicht, das war im Keller, da musste das ganze Mietshaus musste im Keller baden. Ich muss euch das mal vorstellen. Müsst ihr nicht nur abmachen, um die Wäsche waschen, wer wascht wann die Wäsche, sondern ihr müsstet dann auch abmachen, wer wann baden kann, welche Familie. Und dann müsst ihr noch die Toilette teilen. Das ist natürlich für uns alles Schnee von gestern. Uns ist das, dass wir ein Bad haben und eine Toilette und besser noch zwei in einer Wohnung, selbstverständlich. Wir wissen gar nicht mehr, wie das ist und wie das war, als das anders war. Es ist uns selbstverständlich und genauso kann uns der Friede, den wir mit Gott haben, wie selbstverständlich werden. Wir wissen gar nicht mehr, was für einen Reichtum wir dadurch haben, dass wir Frieden haben. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, wie das eigentlich war, als wir keinen Frieden hatten. Und was passiert dann, wenn dieser Prozess läuft? Dann sinkt natürlich auch unsere Dankbarkeit. Es sinkt unser Verständnis von dem, was wir in Gott wirklich haben, weil es uns selbstverständlich geworden ist. Selbstverständlichkeit ist ein großer Feind der Dankbarkeit. Also, genauso wie diese Kolosser oder Menschen, die früher ohne Jesus lebten, so waren auch die Kolosser früher kein Deut besser als, als die anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Genauso wie diese standen wir damals Gott mit feindlicher Haltung gegenüber. Und eine feindliche Haltung gegenüber hat im Leben eines Menschen immer konkrete negative Auswirkungen, wie der Paulus hier sagt. So meint es wenigstens er. In allem Bösen, was wir damals getan haben. Klar, nicht jeder, der Jesus ablehnt, wird gleich zum Mörder. Oder ist krankhaft streitsüchtig. Wer Jesus ablehnt, ist auch nicht ein Mensch, der jeden, den er kennt, schädigen will. Und doch, wir werden als Menschen von der Sünde bestimmt und von der Sünde getrieben. Und Paulus beschreibt das Dilemma des Menschen, des sündigen Menschen, der fern von Gott lebt, folgendermaßen: Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meinem eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Also, Paulus meint, dass der Mensch ohne Jesus wohl weiß, was gut wäre, kein Problem, aber er ist nicht in der Lage, das Gute dann auch zu tun. Das erfahren wir ja viel, wir wissen ja alle, was gut ist. Und es ist interessant, wie auch in der Gesellschaft, wie man sofort weiß, was gut ist und wie sofort, wenn mal einer etwas entdeckt, einer Geld unterschlägt und so weiter, dann wissen wir sofort, dass das nicht gut ist. Und die zeigen mit den Fingern auf die Leute und ich weiß nicht, als Menschen sind wir oft blind dann für das, was wir selber eben genauso tun würden. Das ist das Dilemma, fasst der Paulus so zusammen: Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Das ist das Verrückte. In unserem Leben bestätigt sich das, was Gott schon früh in der Menschheitsgeschichte sagte: Alles, was aus dem Herzen der Menschen kommt, ihr ganzes Denken und Planen ist nun einmal böse von Jugend auf. Das ist, glaube ich, für uns heute, für unser Denken, für unsere Kultur ein dermaßen ekliger Satz, eine dermaßen eklige Aussage. Dass wir, die wir denken, wir Menschen sind von Grund auf gut, Gott einfach sagt, wir sind von Jugend auf böse. Das ist doch stoßend, ärgerlich. Wer will das denn schon hören? Natürlich, was ist dann schlecht? Die Umwelt. Aber wir von Jugend an, vielleicht denken einige, das sei etwas übertrieben. Doch wenn wir etwas darüber nachdenken, müssen wir dieser Analyse Gottes Recht geben. Denn wenn das nicht so wäre, wenn der Mensch nicht von Jugend her böse wäre, würde unsere Welt nämlich ganz anders aussehen. Es gäbe keine Hungersnöte, oder wo es Hungersnöte gäbe, würden die, die genug zu essen haben, den anderen helfen. Denn eins ist klar, das sagen auch die Wissenschaftler, eins ist klar, die Welt, niemand auf dieser Welt müsse Hunger haben. Es liegt nicht daran, dass wir zu wenig Esswaren hätten auf unserer Welt. Es liegt daran, dass wir sie falsch verteilen und nicht in der Lage sind, das richtig zu tun. Es hätten alle genug zu essen. Das ist kein Problem. Streit in der Familie, Streit in der Schule und am Arbeitsplatz würden wir nicht kennen. Eifersucht, Neid, Gier, Lügen, auch wenn wir sie als Notlügen bezeichnen, wären uns fremd. Finanzkrise, Folter, Prostitution, Betrug, Erpressung, Entführung, Spams, Viren im Computer, Drogen und so weiter, das wären für uns alles Fremdwörter, wenn der Mensch von Grund auf gut ist. Würden wir das gar nicht kennen. Aber interessant ist ja, dass nicht nur die Bibel diese Analyse vom Menschen macht. Wissenschaftler kommen zum selben Ergebnis. Ab und zu publizieren sogar Zeitungen dieses Thema. Meistens dann, wenn etwas Schreckliches passiert ist, ein schreckliches Verbrechen, wo man sich fragt, wie ist denn das möglich? Wie kann denn ein Mensch so etwas tun? Wie München zum Beispiel. Natürlich ist das unfassbar. Wie ist das möglich? Und dann kommen wieder die Psychologen und werden befragt und so weiter. Und wisst ihr, was eine Antwort ist auf das, was das für Menschen sind, die solche Dinge tun? Was sind das für Menschen? Ganz normale. Es sind ganz normale Menschen. Das ist das Verrückte. Es sind wirklich ganz normale Menschen. Jeder von uns ist zu abscheulichen Taten fähig. So titelte der Tagesanzeiger einen Artikel über eine Auseinandersetzung mit dem, was in Abu Ghraib geschah. Ein international anerkannter Sozialpsychologe, Philipp Zimbardo, legte aufgrund wissenschaftlicher Experimente dar, dass jeder von uns zu abscheulichen Taten fähig ist. In jedem von uns steckt das Potenzial zu abscheulichen Taten. Und das ist nichts anderes als das, was der Paulus gesagt hat, dass die Sünde in uns regiert. Dass der Mensch von Grund auf böse ist, heißt nicht, dass er prinzipiell immer nur Schlechtes tut, niemandem helfen könnte. Es zeigt nur, dass das Potenzial des Bösen in jedem Menschen drinsteckt. Und interessanterweise hat Zimbardo ein Buch veröffentlicht mit einem ganz interessanten Titel. Der Luzifer-Effekt. Finde ich einen interessanten Titel für ein Buch. Der Luzifer-Effekt. Da bringt er die Ergebnisse, die er aus diesen Untersuchungen gemacht hat und sagt, der teuflische Effekt. Er sagt es ja genau, woher es kommt, von der Sünde. Woher kommt die Sünde? Von Luzifer. Der Luzifer-Effekt. Das ist ein international anerkannter Sozialpsychologe. Der sogenannte gute Mensch gibt es offensichtlich nicht. Es gibt glücklicherweise viele Menschen, die ihre bösen Neigungen mehr oder weniger unter Kontrolle haben können, weil wir gut eingebettet sind. Wisst ihr, warum ich die Geschwindigkeit, mit der ich durch die Stadt Zürich fahre, unter Kontrolle habe? Genau, weil ich eine Buße bezahlen müsste. Wenn mich niemand büßen würde, ich würde mit 100 durch Zürich fahren. Vor allem Sonntagmorgen, wo kein Mensch auf der Straße ist. Für was 50 fahren? Ich würde dann schon runtergehen, wenn es gefährlich wird und Kinder rumspringen. Aber sonst würde ich voll durch die Stadt donnern. Warum mache ich das nicht? Weil ich weiß, das würde mich was kosten. Das heißt, ich werde zurückgedrängt. Das ist nötig. Und wenn das Umfeld anders ist, plötzlich der Mensch, der ohne Gott lebt, kann diese Bosheit zum Vorschein kommen und man staunt, zu was ein Mensch fähig ist, dem man das nie gegeben hätte. Wie Paulus sagt, waren die Christen in Kolossae nicht anders, als sie noch keine Christen waren. Sie verehrten Götzen und waren in verschiedene negative Beschäftigungen verstrickt. Sie lebten als Feinde Gottes, aus Gottes Kraft gegen Gott, wie ich das letzte Mal das erklärte. Und Paulus erinnert die Kolosser an diese Tatsache, damit sie nicht vergessen, wie groß die Veränderung ihres Lebens durch Jesus ist. Sie sollen auch daran denken, dass sie früher nicht anders waren als die Menschen, die ihnen jetzt vielleicht das Leben schwer machen. Sie sollen wissen, dass sie genauso wären, dass sie vielleicht genauso auf Christen rumhacken würden und Christen verspotten würden, wären sie Jesus nicht begegnet. Sie sollen verstehen, dass sie das, was geschehen ist, Jesus zu verdanken haben. Es soll ihnen nicht selbstverständlich sein. Sie sollen sich nicht einbilden, sie seien so gut oder so gut gesinnt, weil sie halt bessere Menschen sind, sondern sie sollen realisieren, dass sie nicht anders waren als alle anderen. Die Kolosser sollen sich bewusst sein, dass es einzig und allein Gottes Werk ist, das sich ihr Leben verändert hat. Paulus sagte einmal den Korinthern, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Es ist alles Gottes Werk. Paulus vergaß Zeit seines Lebens nie, wer er einmal war. Er wusste, dass er die Veränderung in seinem Leben einzig und allein Jesus zu verdanken hat. Und die Kolosser sollen nie vergessen, woher sie kommen. Denn das hat verheerende Folgen, wie Petrus über Christen sagt, die nicht mehr wirklich in der Nachfolge stehen. Sagt er, was hat das für eine Ursache? Wer all das nicht hat, was er vorher schreibt, müsst ihr es halt selber nachlesen, ist kurzsichtig und geistlich blind. Ein solcher Mensch hat völlig vergessen, was es bedeutet, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt worden ist. So einer hat vergessen, dass er früher im Hausgang auf die Toilette musste und im Keller baden. Der hat das vergessen. Es ist ihm selbstverständlich geworden, dass er in der eigenen Wohnung zwei Toiletten, ein Bad und eine Dusche hat. Das macht ihn blind. Und so kann können wir geistlich blind werden, indem wir vergessen, woher wir kommen, und das will Paulus verhindern. Und nochmals kommt Paulus auf die Versöhnung zu sprechen. Wir sind ja eigentlich in einem Abschnitt, den wir betrachten, von Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 15 bis 23. Und jetzt sind wir in den letzten drei Versen, 21, 22, 23. Also nochmals kommt Paulus hier in diesem Abschnitt auf die Versöhnung zu sprechen. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Bereits im Vers 20 äußerte sich Paulus über diese Versöhnung und sagt, wie Gott durch das Blut von Jesus, der am Kreuz für uns starb, uns versöhnte. Paulus ist offensichtlich begeistert von der Versöhnung. Er spricht zuerst von der Versöhnung, dann spricht er, woher wir kommen, und dann kommt er wieder auf die Versöhnung. Paulus, du wiederholst dich. Warum? Warum wiederholt sich? Wer wiederholt sich immer? Die, die von etwas begeistert sind. Also Paulus ist begeistert von dieser Versöhnung. Er kann nicht anders, als davon zu sprechen. Es ist überwältigt von der Tatsache, dass diese Versöhnung unser Leben völlig verändert. Und immer, immer wieder kommt er in verschiedenen Briefen auf diese Versöhnung zu sprechen. Zum Beispiel gegenüber den Korinthern. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, die das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist geworden, etwas Neues hat begonnen. So ist es jetzt bei den Kolossen. Sie sind mit Gott versöhnt und daraus erwächst ein neues Leben, ganz neu. Und gegenüber den Korinthern spricht er sogar von einer neuen Schöpfung. Viel stärker kann man ja gar nicht sagen, dass etwas neu wird. Neue Schöpfung. Jesus spricht selbst auch von der Wiedergeburt. Ihr müsst von Neuem geboren werden, also auch von einer neuen Schöpfung. Die Versöhnung mit Gott ist das Großartigste, das ein Mensch erleben kann. Es gibt nichts Großartigeres in dieser Welt zu erleben als die Versöhnung mit Gott. Es gibt nichts Größeres. Denn die Versöhnung mit Gott hat für uns weitreichende Folgen. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Niemand soll die Christen verklagen können. Es ist tatsächlich so, dass die Christen beim jüngsten Gericht gar nicht mehr erscheinen. Ich weiß nicht, wie viele von euch denken, dass wir dann beim jüngsten Gericht Gott uns zur Rechenschaft zieht. Das ist ein fertiger Blödsinn. Mit dem jüngsten Gericht haben Christen nichts mehr zu tun. Was sollen sie da überhaupt machen? Nichts. Höchstens zusehen. Aber sie werden nicht in Erscheinung treten, denn warum? Warum nicht? Jesus hat die Strafe für uns bezahlt, da gibt es gar nichts mehr zu richten. Das ist schon gerichtet. Die Strafe ist schon bezahlt. Jemand, der freigesprochen wird, muss doch nicht mehr vors Gericht. Jesus sagt selbst, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Auf ihn kommt, was? Keine Verurteilung mehr zu. Er wird nicht mehr verurteilt. Es gibt nichts zum Verurteilen. Was soll verurteilt werden? Er ist für mich gestorben. Warum werden wir nicht verurteilt? Weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Und das wurde schon im Alten Testament vorausgesagt. Gott sagt, die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Punkt. Die Strafe traf ihn und wir sind gerettet. Die Begeisterung des Paulus über die Versöhnung mit Gott können wir nur verstehen, wenn wir begriffen haben, wie groß die Katastrophe für unser Leben ist, wenn diese Versöhnung nicht stattfindet. Was das für Folgen hat, wenn wir mit Gott uns nicht versöhnen könnten. Wer mit Gott nicht versöhnt ist, der wird im jüngsten Gericht dabei sein müssen und das gerechte Urteil Gottes wird er empfangen. Er wird dann für seine Schuld selber bezahlen. Und das wird schwierig werden, das kann ich euch sagen. Und die Bibel spricht in diesem Zusammenhang vom ewigen Tod. Und der ewige Tod ist nicht das, was die Leute gerne hören würden, dass ich von nichts mehr etwas weiß, dass ich wie ins Vergessen gehe. Das ist ja überhaupt das, was man heute in unserem Land, glaube ich, fast am weitesten verbreitet ist, dass man einfach sagt, dann sterbe ich und dann bin ich ausgelöscht, dann merke ich von nichts mehr. Das wäre eine schöne Sache, dann kann man machen, was man will und so und wird nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber die Bibel lehrt uns etwas ganz anderes. Sie lehrt uns, dass unser Leben eine Ewigkeit hat und dass es ein ewiges Leben gibt und dass es einen ewigen Tod gibt. Alles ist ewig. Meine Persönlichkeit geht weiter, entweder im ewigen Leben oder im ewigen Tod. Deshalb ist die Versöhnung so wichtig. Ewiger Tod ist eine ganz schreckliche Sache. Doch niemand müsste vor diesem Gericht erscheinen. Niemand. Denn es ist wirklich ganz einfach, sich mit Gott zu versöhnen. Jeder kann diesen Schritt tun. Jeder kann mit Gott versöhnt werden, mit einem einfachen Gebet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Und jede. Und jedes. Kind, Erwachsene, Frauen, Männer, Greise, egal welche Nation, jeder, der den Namen anruft. Hast du diesen Schritt schon getan? Oder bist du einfach so gut gelagert neben Christen? So nach dem Motto, ich lege einen Goldring neben einen Goldring, 20 Jahre lang einen Blechring, vielleicht wird er dann goldig. Nein, er wird nicht goldig. Er wird nur goldig, wenn man ihn vergoldet. Obwohl es intelligent ist, Blech zu vergolden, weiß ich nicht. Aber wenn du denkst, dass es reicht, irgendwie christlich getoucht zu sein, irgendwie, so einen christlichen Touch zu haben, dann unterschätzt du die Bedeutung der Versöhnung. Versöhnung ist, wenn wir uns wirklich Jesus zuwenden. Das können wir in einem schlichten Gebet tun. Hast du Jesus eingeladen in dein Leben? Oder findest du einfach schön, dass es andere gibt, die Jesus so gern haben? Hat in deinem Leben eine von Gott gewirkte Veränderung stattgefunden? Wenn du mit Gott versöhnt bist, dann bist du bereit fürs richtige Leben. Gott wird dich in einen Prozess der Veränderung mit hineinnehmen, der ein Leben lang geht, er wird dich ans Ziel bringen. Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Es ist einfach großartig, was Jesus für uns getan hat. Weil Jesus für unsere Schuld starb, können wir mit Gott versöhnt und in Frieden leben. Unser Verhältnis zu Gott ändert sich dadurch fundamental. Und Paulus sagt das einmal so, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sondern zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, ein völlig anderes Verhältnis zu Gott. Früher hatten sie Angst. Natürlich, bei uns ist das ein bisschen schwierig, weil viele Leute haben gar keine Angst mehr. Die sagen einfach, ja, das mit Gott ist eh Einbildung. Und dann sterben wir halt, leben wir einfach jetzt, genießen wir das Leben und dann sterben wir und dann ist aus. Die haben das Problem von unserer Gesellschaft ist, dass wir von Gott gar keinen Respekt mehr haben. Wir haben gar keine Angst mehr vor ihm. Wir denken, wir können ihn in den Sack stecken. In dem, dass wir sagen, ja, du musst ja nicht alles so tragisch nehmen. Und was soll das überhaupt? Mit deinem moralischen Maßstab. Das ist doch veraltet. So leben wir heute. Deshalb können wir gar nicht verstehen, wie großartig das ist, dass wir Abba Vater sagen können. Dem allmächtigen Gott können wir Abba Vater sagen. Das ist ein völlig anderes Verhältnis. In der Regel hat man zu einem Vater ein vertrautes, respektvolles Verhältnis. Man weiß in der Regel, dass der Vater ein Ohr hat, dass er hilft, schlussendlich. Das ist ein Geschenk Gottes. Weder die Kolosser noch wir können sagen, dass wir daran auch nur einen kleinen Verdienst hätten. Wir haben gar nichts dazu beigetragen. Jesus hat alles für uns getan. Die Versöhnung ist ein reines Geschenk Gottes. Er hat alles gemacht, 200%. Wir haben nichts dazu getan. Doch, wenn wir mit Gott versöhnt sind, ist es ganz selbstverständlich, dass wir mit Jesus leben. Die Versöhnung ist nicht etwas, das wir in einen Safe verschließen und wenn es nötig ist, sie herausholen. Ah ja, jetzt bin ich da am Ende meines Lebens, ich habe da noch einen Safe und da habe ich die Versöhnung drin, ich hole die raus, die kann ich jetzt gut brauchen. Da habe ich mal irgend so ein Blatt ausgefüllt, habe mal irgendetwas gesagt und dann habe ich mich vielleicht auch noch taufen lassen und so, jetzt kann ich das wiederholen, jetzt kann es ja sinnvoll sein. Nein, Versöhnung ist nicht etwas, das ich verschließen kann und dann heraushole. Versöhnung will ausgelebt werden. Sie bietet uns die Basis für ein neues und erfülltes Leben. Wollen wir am Ziel ankommen, müssen wir mit Jesus in Verbindung bleiben. Denn Paulus sagt den Kolossern, vorausgesetzt, und ich weiß, das hören wir nie gern, und diese Bibelstellen würde man am liebsten weglassen, am liebsten würde man sagen, predige doch nicht darüber. Wir wollen nur wissen, dass wir geborgen sein können in Gott. Aber Voraussetzung, nein, danke. Das macht mir Angst. Nein, es muss uns keine Angst machen. Wir müssen einfach darüber sprechen, weil die Bibel offen über das spricht. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Die Versöhnung ist also keine Trophäe, die wir aufbewahren und in eine Vitrine stellen, sondern die Versöhnung ist das Fundament, auf dem wir unser Leben gestalten. Unerschütterlich sollen wir Jesus vertrauen, egal was uns im Leben begegnen wird. Paulus erlebte oft genug, wie Christen sich von Jesus abwandten. Einmal sagte er über einen seiner Mitarbeiter, Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat. Damit meint Paulus, dass er am Vertrauen zu Jesus nicht festgehalten hat. Paulus selbst erlebte die Nachfolge als eine Herausforderung in seinem Leben. Und als er davon ausging, er würde bald sterben, schreibt er Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufs erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Ganz interessante Aussage. Ich habe am Glauben festgehalten. Wir würden immer alle sagen, alles muss nur Gott tun. Gott hat mich gehalten. Natürlich hält mich Gott. Aber Paulus sagt es hier klar. Ich habe am Glauben festgehalten. Dafür habe ich gekämpft. Das ist der Kampf des Glaubens, am Glauben festzuhalten. Offensichtlich war das für Paulus nicht selbstverständlich. Aber er hat die durchgehalten. In allen schwierigen Situationen. Und davon gab es im Leben von Paulus sehr, sehr viele schwierige Situationen. Er hätte einige Male sagen können, oh sorry, Feierabend, jetzt sollen andere weitermachen, ich habe genug Schläge eingesteckt, ich ziehe mich zurück. Nein, er hat weitergemacht. Vielen großen Schwierigkeiten. Er ist Jesus treu geblieben. Er hat am Glauben festgehalten. Doch die Frage für uns ist, wie machen wir denn das? Gut, Paulus, großer Gottesmann, der hat es natürlich mit links gemacht, denken wir, aber ich glaube nicht, dass der das mit links gemacht hat. Der hat alle vier dafür gebraucht. Nein, auch Paulus hat es nicht mit links gemacht. Aber wie halten wir konkret am der Hoffnung des Evangeliums fest bis ans Ende unseres Lebens, dass wir sagen können, wie Paulus, wir haben am Glauben festgehalten. Das ist ja die entscheidende Frage für uns. Wir können das am Beispiel einer Ehe schön aufzeigen. Im Normalfall wird man zur Heirat ja nicht gezwungen. Normal, bei uns. Sogar freut man sich, wenn man heiraten kann. Man macht das freiwillig, in der Regel, und lässt sich trauen. Und bei der Trauung verspricht man sich Treue. Und mit Recht erwartet jeder vom anderen, dass er in dieser Beziehung, an dieser Beziehung festhält. Selbst wenn schwierige Lebens- und Beziehungsphasen kommen, baut man darauf, dass man sich aufeinander verlassen kann. Die Paare, die zusammengeblieben sind, können dann sagen, wir haben es geschafft. Wir sind uns durch alle Stürme hindurch treu geblieben. Wir haben das Ziel erreicht, das, was wir uns versprochen haben. Und so sollte es auch in der Beziehung zu Jesus sein. Im Grunde ist es gar nicht schwierig, Jesus treu zu bleiben. Wir müssen einfach an ihm festhalten. Das ist das Einzige. Es ist wie mit dem Beispiel eines Kindes. Was macht ein Kind, wenn sie klein sind? Die stärkste Bezugsperson ist in der Regel die Mutter. Und dann auch noch der Vater ein bisschen. Und wenn ein Kind irgendein Problem hat, sei es eine Riesenfreude oder sei es ein Problem von mir aus auf die Toilette oder Hunger oder weiß ich was, was macht das Kind? Zu Mama, und wenn die Mama nicht da ist, muss der Papa her. Aber für das Kind ist klar, wohin es läuft. Es läuft nicht zum Nachbar. Also der hat Schokolade und von den Eltern kriegt sie keine. Aber im normalen Ernstfall läuft das Kind nicht zum Nachbar, sondern zur Mutter oder zum Vater. Das ist ganz klar. Genau das ist das Bild für unseren Glauben an Jesus. Dass wir in der Not mit den Freuden und Leiden, alles was uns im Leben begegnet, zu Jesus kommen. Das ist alles. Und an Jesus festhalten. Und wenn andere sagen, ja, das mit Jesus ist eine blöde Geschichte. Ich sage, ich bin froh, dass ich Jesus kenne. Das ist das Festhalten. Und das kann so im Leben von Paulus manchmal ganz hart sein, wenn man dann quasi noch, wenn man quasi einen den Glauben ausprügeln will. Eigentlich ist es die Frage, wo ich hinlaufe, wenn ich Freude, Nöte, Leid und Schwierigkeiten habe. Jesus rühmt die Gemeinde in Philadelphia, die nicht besonders stark und ausstrahlungskräftig war, dass sie ihm treu blieben. Er sagt, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Du bist mir treu geblieben. Du hast immer gesagt, jawohl, ich gehöre zu Jesus. Selbst als es schwierig war, hast du gesagt, jawohl, ich gehöre zu Jesus. Wie in einer Beziehung. Wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn Kinder Schwierigkeiten haben mit mir oder ich mit ihnen, sie gehören mir, ich gehöre zu ihnen. Da gibt es kein Rumdeuteln, es ist so. Dazu stehe ich, dafür lebe ich, dafür stehe und lebe ich hoffentlich auch in meinem Glaubensleben. Jesus ist der Friede meines Lebens, denn durch ihn habe ich Frieden mit Gott, dem Schöpfer. Ein Frieden, den man sich kaum vorstellen kann, der uns so selbstverständlich geworden ist. Ich mag mich noch gut erinnern, eine Frau hat mir mal gesagt, die ich gekannt habe, bevor sie Christ war, dann haben wir viel zusammengearbeitet und dann sagte sie plötzlich, sie wisse eigentlich gar nicht mehr so, was das Christsein in ihrem Leben bewirkt. Dann habe ich ihr gesagt, nimm dir mal Zeit und überleg dir mal, wie das war, bevor du Christ warst und was jetzt ist. Und dann ist sie wieder zu mir zurückgekommen und hat gesagt, es war gut, jetzt weiß ich es wieder. Es war selbstverständlich geworden, was wir haben. Und ich überlege oft mal, was mit mir geworden wäre und was ich getan hätte, wenn ich Jesus nicht begegnet wäre. Und ich bin ziemlich tief überzeugt, mein Leben wäre ziemlich chaotisch. Jesus hat mich vor vielem bewahrt. Jesus ist mein Friede. Und weil Jesus für meine Schuld starb, stehe ich in einem neuen Verhältnis zu Gott. Ich kann ihm Vater sagen. Das ist die Botschaft, die sich über die ganze Welt verbreitet, bis an den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Paulus schreibt das den Kolossen zum Schluss dieses Absatzes. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Und nun soll auch der Dienst unserer Gemeinde sein, die Botschaft des Friedens weiter zu verbreiten und dass wir uns wirklich bewusst sind, dass Menschen ohne Gott gar nicht wirklich Frieden haben. Dass das, was für uns selbstverständlich ist, dass sie das gar nicht kennen. Dass in ihrem Leben oft eine tiefe Verunsicherung ist, eine tiefe Angst, auch wenn Fragen des Sterbens kommen. Plötzlich bricht das auf, weil kein Friede da ist, keine Geborgenheit. Von außen sieht man das nicht. Von außen sind wir ja super Schauspieler, wir können lachen und machen. Aber der Friede ist innen. Viele Menschen, kein Mensch hat diesen Frieden, den Gott schenkt ohne Jesus. Wenn wir diese Botschaft verbreiten, so müssen wir von Jesus sprechen. Wenn wir die Botschaft des Friedens weitergeben wollen, müssen wir von Jesus erzählen. Denn er ist der Friede, der in unser Leben kommt. Mit einem Wort des Paulus an die Philipper möchte ich diese Reihe über Jesus abschließen. Er schreibt: Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit, nicht mit Selbstverständlichkeit, voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist zu diesem Frieden, dass ich mit allem zu Jesus komme, allem, was mich bewegt. Dann wird der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Also er wird bewahren. Ich klammere mich, er bewahrt. So funktioniert das. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für uns die Strafe auf dich genommen hast. Es ist einfach fast nicht zu begreifen, dass die Versöhnung möglich ist, dass wir mit dem jüngsten Gericht gar nichts mehr zu tun haben, weil die Strafe dich getroffen hat, die uns treffen müsste. Und es ist schwer zu fassen, dass so viele Menschen einfach nur belächeln, was in deinem Wort steht. Einfach so drüber hinweggehen. Und wie Paulus sagt, wir waren ja selber so, als wir ohne dich lebten. Wir waren nicht besser als alle anderen. Aber du hast unser Leben fundamental verändert. Und du kannst auch heute Morgen Leben verändern, wenn Menschen da sind, die mit dir noch nicht versöhnt sind. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast, für dein großes Erbarmen, für deine Gnade, ja, für das, dass wir dir vertrauen können, jeden Tag, dass wir dich Vater nennen dürfen. Und das beten wir alles im Namen von unserem Herrn Jesus. Und wer dazu stimmen will, soll einfach mit mir Amen sagen. Amen.